Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Kaum ein EU-Gesetz wurde in den vergangenen Jahren so ein Wirbel gemacht wie um die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur oder einfach kurz Renaturierungsgesetz. Da geht es darum, geschädigte Ökosysteme in Europa wiederherzustellen, also Flüsse in ihren natürlichen Zustand wieder zurückzuversetzen, Wälder aufzuforsten und Feuchtgebiete wieder zu vernässen. Aber dieses EU-Renaturierungsgesetz ist politisch sehr umstritten. Nach langem Hin und Her wurde das Gesetz auf EU-Ebene vor einigen Wochen dann doch noch verabschiedet. Und möglich war das durch eine hauchdünne Mehrheit im EU-Rat, die durch Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler zustande kam. Weil die grüne Ministerin das nicht mit dem ÖVP-Koalitionspartner abgesprochen hat, hängt der Koalitionsfrieden seitdem ein bisschen schief. Ein Argument, das Gegnerinnen und Gegner des Renaturierungsgesetzes oft vorbringen: das Vorhaben ist ein Bürokratiemonster und eine Gefahr für landwirtschaftliche Betriebe, die Flächen aufgeben müssen, und da ist oft von Bauern, die Schmetterlinge zählen, die Rede. Aber was denken die Landwirtinnen und Landwirte denn selbst eigentlich von diesem EU-Gesetz? Mein Kollege Lukas Cabella aus dem Ressort Edition Zukunft hat sich auf den Weg gemacht und sich im Land umgehört. Hallo Lukas.
Hallo.
Lukas, warum betrifft denn jetzt eigentlich die Bauern das Renaturierungsgesetz? Es geht ja um Natur und nicht um Landwirtschaft.
Ja, die Europäische Union verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, ihre Landschaften und Böden wieder naturnäher zu gestalten. Das betrifft natürlich ganz stark Landwirtinnen und Landwirte, weil die einfach ganz große Prozentsätze der nationalen Flächen bewirtschaften und auch besitzen.
Lukas, du hast dich ja jetzt im Land ein bisschen umgehört, bist herumgefahren. Wie ist denn die Stimmung in der Bauernschaft zu diesem EU-Renaturierungsgesetz gerade?
Ja, also bekannt ist ja, dass die Landwirtschaftskammer, die wiederum vom ÖVP-Bauernbund dominiert ist, vehement gegen dieses Paket ist. In der Bauernschaft selbst, an der Basis sozusagen, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Positionen. Da gibt es durchaus Bauern, die dem was abgewinnen können. Und man hört von Befürwortern aber auch, dass sie quasi da vorsichtig zustimmend sind. Also man hört ganz oft in Gesprächen am Anfang, dass man auch mal abwarten muss, wie die konkrete Umsetzung aussehen wird. Dann gibt es natürlich auch jene Fraktion, die ohnehin von der Landwirtschaftskammer offiziell vertreten wird, die das als große Bedrohung sehen, ihre Erträge und ihres wirtschaftlichen Erfolgs in den kommenden Jahren.
Du hast ja einen klar positionierten Landwirt getroffen, oder?
Ja, ich habe den Mostviertler Milchbauern Ernst Halbmeier getroffen, der schon öfter zu gesellschafts- und agrarpolitischen Themen Stellung genommen hat. Und er hat mir eben erzählt, dass er das Renaturierungsgesetz grundsätzlich sehr begrüßt und da durchaus auch bereit ist, auf seinen eigenen Hektaren Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, der eine Grund ist, dass wir einfach erleben, dass der Klimawandel die Landwirtschaft einfach schon erreicht hat. Oder die Hagelversicherer haben jetzt erst wieder eine Pressekonferenz gehabt, wie viele Schäden das heuer schon wieder haben durch ungewöhnliche Wetterphänomene. Und das andere ist, dass ich einfach in den letzten 30 Jahren einfach erlebt habe, wie viel Flächen zerstört oder unsinnig der Natur entzogen worden ist, damit ich zum Teil Landwirtschaft mache. Oder was man, das große Problem, was wir haben, glaube ich, was auch die Angst der ÖVP ist, ist, dass man die hemmungslosen Umwidmungen zu Bauland nicht mehr in dem Ausmaß machen kann.
Ich glaub, ja, ein Argument, das Gegnerinnen und Gegner ja immer wieder vorbringen, ist, dass die Ernährungssicherheit Österreichs unter diesem Gesetz leiden würde.
Ja, darüber habe ich mit dem Milchbauern Ernst Halbmeier auch gesprochen und er sieht darin kein Problem.
Das oberflächlich betrachtet kann man damit argumentieren, wenn man sich das im Detail anschaut. Ich sage jetzt nur ein Beispiel aus der Milchproduktion. Wir haben, die letzte Statistik zeigt das eh, es wird wahnsinnig viel in Österreich produziert durch Importe von Getreide- und Kraftfutterkomponenten. Also große Teile der Fleischproduktion wird eben einfach nur durch Eiweißimporte möglich gemacht. Wenn wir jetzt die Flächen, und wie gesagt, wir haben die Überschüsse, das zeigt ja die Statistik. Im Milchbereich ist es ja so, dass wir ungefähr 30% von der Gesamtmenge exportieren müssen und das zu schlechten Preisen. Da gibt es die Auswertung von der Statistik Austria. Da hat man zum Teil Wertschöpfung im Export pro Liter Milch im verarbeiteten Produkt von 30 bis 40 Cent. Mhm. Da wird der Stangenkäs und der Blockkäs wird um 3 Euro das Kilo pro 10 Liter Milch exportiert, nur dass die Überschüsse aus dem Markt sind. Und damit wird zum Teil Gelder, die die österreichischen Konsumentinnen zahlen, verwendet, damit man die Überschüsse in den Export stützt. Die landen gar nicht bei den Produzenten, sondern das wird im Export vernichtet, weil wir einfach keine Marktsteuerung haben bei der Milch. Es gibt keine einzige Molkerei, die sagt, ihr Bauern darf nicht mehr liefern, sondern im Gegenteil, wir haben im Molkereibereich ein Staffelpreismodell. Das heißt, je mehr Liter Milch du lieferst, umso mehr kriegst du bezahlt. Das ist ein ständiger Anreiz, das glaubt keiner, aber das ist ja so, wenn du 10.000 Liter, also ein Beispiel, im Monat lieferst, kriegst 35 Cent, wenn du 15.000 Liter kriegst, 37 Cent und wenn du 20.000 Liter Milch hast, kriegst 40 Cent. Führt zu immer mehr Produktion, führt zu immer größere Betriebe, führt zu immer mehr Druck und führt zu immer mehr Überschüsse. Führt zu immer mehr Kraftfuttereinsatz, führt zu immer schlechtere Tiergesundheiten, zu kürzeren Nutzungsdauern, weil die Tiere das gar nicht ausholen, so viel Kraftfutter fressen und so viel Milch zu geben. Aber das ist das unlogische System einfach in sich. Und das haben wir in anderen Bereichen auch. Es macht einfach keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt 8.000 oder 10.000 Kilo Weizen pro Hektar drisch, dass ich noch züchte auf 12.000 Kilo. Wenn ich eh schon 10-mal spritzen muss, dass ich die 10.000 Kilo überhaupt dreschen kann, dann muss ich für 12.000 Kilo 15-mal spritzen und nochmal so viel Kunstdünger sein. Das ist einfach ein verrücktes System. Die Profiteure sind nicht die Landwirte und Landwirtinnen, sondern das sind die Spritzmittelverkäufer, die Kunstdüngererzeuger und die internationalen Getreidehändler. Und das ist das Problem, was wir haben. Auf das schaut niemand hin und da hat man keinen Fokus drauf.
Herr Haltmaier, bedeutet das also, dass man in Österreich gar nicht so viel renaturieren kann, dass die Nahrungsmittelversorgung in Gefahr wäre?
Das ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar, weil sich ja auch die Ernährungsgewohnheiten verändern. Man sieht, dass der Fleischkonsum zurückgeht, statistisch, und du kannst ja, wenn du weniger Fleisch isst, hast du ja gleich das Siebenfache an Flächen frei, weil ja über Getreide oder Soja der Eiweiß, wenn du da die Ernährung mehr einsetzt, um so viel weniger Flächen brauchst im Vergleich zum Fleisch. Weil ja Fleisch ja eine wahnsinnig flächenintensive Produktion ist und das ja dann trotzdem umweltmäßig ein schwieriges Modell ist.
Gut, es gibt nun aber natürlich auch viele Stimmen aus der Landwirtschaft, die dagegen sind, oder?
Ja, das stimmt absolut. Ich habe zum Beispiel mit dem Vorsitzenden der SPÖ-Bauern gesprochen, mit Michael Schwarzelmüller. Er ist auch Bürgermeister seiner Gemeinde Reichraming in Oberösterreich am Rande des Nationalparks Kalkalpen. Und er hat mir erklärt, warum er von dieser EU-Verordnung nichts hält und sie als überhastet bezeichnet.
Ich glaube, dass dieses Gesetz verfrüht ist, weil noch nichts konkret ist, was gibt es Entschädigungen zu zahlen, was kostet die ganze Rückbausachen. Das ist alles offene Fragen und das sind für mich Fragen, sage ich mal, wenn man es nicht beantworten kann. Daher hätte man mit denen, wo sie da mitgestimmt hat, eigentlich nur warten müssen.
Wer bringt da wieder ein Argument vor, das auch immer wieder von der ÖVP kommt, nämlich dass Österreich ohnehin schon sehr viel tue im europäischen Vergleich für den Natur- und Artenschutz?
In Oberösterreich gibt es 53 Natura 2000 Gebiete, 48 Gebiete sind fertig verordnet und das ist eine Fläche von 78.527,53 Hektar. EU der Regionen heißt es ja auch und wir sind eine Region von der gesamten EU, wo ich glaube, dass die Welt schon in Ordnung ist. Und daher halte ich das für überzogen.
Gut, so ganz in Ordnung sehen die Welt viele halt natürlich nicht, weil viele Umweltorganisationen, aber auch Forschende auch davor warnen, dass die Natur in Österreich in eigentlich einem sehr schlechten Zustand ist.
Genau, offizielle Zahlen der Europäischen Union besagen, dass mehr als 80% des EU-Territoriums in Bezug auf schützenswerte Lebensräume in einem schlechten Zustand sind. Dazu hat SPÖ-Bauer Schwarzelmüller aber auch eine klare Meinung.
Zu den Leuten sage ich einfach, denen was am liebsten wieder wie zurück zur Natur und hinauf auf die Bäume. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Nicht?
Ja, ein großer Punkt dieses Renaturierungspakets sind ja auch Moore und Feuchtgebiete. Moore speichern ja besonders viel Kohlenstoff, mehr als Wälder pro Hektar. Und sie sind eben auch oft Orte, wo eine besonders hohe Biodiversität herrscht, wo sehr viele verschiedene Tierarten leben. Ja, aber auch ein Großteil eben dieser Feuchtgebiete sind ja trockengelegt und diese sollen ja jetzt teilweise wieder vernässt werden, oder Lukas?
Ja, auch diese Entwicklung findet Michael Schwarzl-Müller alles andere als gut.
Ja, es wird schon Sachen geben, wo die Fläche, sage ich mal, ja, nicht mehr ganz so in Ordnung ist, aber man hat früher ein Geld in die Hand genommen, wo man Nassflächen trocken gelegt hat. Warum? Dass man es bewirtschaften noch können. Ist auch vom Staat unterstützt worden. Nicht? Und jetzt sollte man wieder Geld in die Hand nehmen, wo man gar nicht wissen, wie viel Geld das zur Verfügung steht. Und was auch der Grundbesitzer dann Entschädigung kriegt, dass man es wieder zurückbaut. Ich bin der Meinung, es braucht in Zukunft nichts mehr Neues trocken gelegt werden. Das ist mein Zugang dazu einfach. Da kann man eh ruhig streng sein. Wenn wer wieder Nasswiesen trocken liegen will, okay, da muss man streng sein und das braucht man auch nicht mehr machen. Aber dass man jetzt Trockengebiete, was man trocken gelegt hat, wieder als Nassgebiete zurückmachen muss, da habe ich ein Problem damit.
Das Argument hört man von ganz vielen Bauern aus ganz Österreich, dass es einfach eine große Sorge besteht, Anbauflächen zu verlieren. Zum Beispiel durch das Rückgängigmachen von Drainagierungen, also dass Flächen, denen das Wasser entzogen wurde, um daraus Ackerland zu machen, dass diese wieder vernässt werden müssen. Ernst Halbmeier, Milchbauer aus dem Mostviertel, sieht das allerdings sehr entspannt und kann der Wiedervernässung auf bestimmten Flächen viel abgewinnen.
Ich habe da kein Problem damit, wann das entschädigt wird. Das ist klar. Ich meine, das ist jetzt der Teil vom Betriebskonzept. Wir haben jetzt 20 Hektar Nutzfläche. Davon, sage ich, sind 2 Hektar saure Wiesen, die wo zum Teil drainagiert sind, wo jederzeit der Biber kommen könnte, weil der Bach da durchgeht, der Bach ist höher wie die Wiesner. Wenn es heißt, ich soll die aus der Produktion nehmen und kriege eine entsprechende Entschädigung, das müssen wir dann ausrechnen, aber das wird nicht die große Entschädigung sein, weil die sind nicht sehr produktiv, die Flächen. In Wirklichkeit war der Natur mehr geholfen, wie wenn man die landwirtschaftlich bewirtschaftet. Und das kann man in einem Geldbetrag entschädigen. Und wenn man sich das nur anschaut, was eine wiedervernässte Fläche an CO2-Speicher ist, weil Humus ja so viel CO2 bindet, dann kann ich ja mit der das ist ja nur ein Bruchteil von der CO2-Abgabe, wo ich alleine die Flächen mehr oder weniger finanzieren kann, damit ich die wieder vernetzen tue.
Ja, danke Lukas für diesen Einblick in die Bauernschaft. Das waren jetzt natürlich nur 2 Stimmen. Lukas, für wie viel Aufregung wird denn dieses Gesetz jetzt noch sorgen? Jetzt ist es ja gerade sehr hitzig zugegangen. Wird das die Bauern auch sehr langfristig beschäftigen? Oder ist die Stimmung einfach nur gerade sehr aufgeheizt?
Also mein Eindruck aus den paar Gesprächen, die ich dazu jetzt mit Bauern, mit Menschen aus der Praxis, mit Praktikerinnen und Praktikern geführt habe, lassen mich vermuten, dass die große Aufregung vorbei ist. Das wird natürlich schon ein langfristiges Thema für die Bauern sein. Ich denke aber, dass es für viele Betriebe nicht diese ganz großen Auswirkungen haben wird, die jetzt von manchen Interessensgruppen oder auch vom ÖVP-Landwirtschaftsminister da teilweise gezeichnet wurden. Es ist auch sehr zu vermuten, dass bestimmte Leistungen im Zuge des Programms Ö-Pool anderer nationaler und regionaler Initiativen sozusagen angerechnet werden können.
Das heißt, die Aufregung wird sich widerlegen.
Man kann vielleicht jetzt leicht vereinfacht sagen, wenn man zu den Betrieben rausfährt, wenn man mit Menschen aus der Praxis spricht, mit der sogenannten Basis der österreichischen Landwirtschaft, dann sind die Gespräche durchaus sachlich und differenziert zum Thema europäisches Renaturierungsgesetz.
Danke, Lukas Cabella, für diesen Einblick.
Gerne.
Das war Edition Zukunft Klimafragen für heute. Wir bleiben natürlich dran, wenn es ums Thema Renaturierung geht. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint kommende Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem Abo tun. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Und wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die sind auch gratis. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, Baba.